Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst, heute an diesem sehr heißen Tag, am heißen 10. Juni 2015. Heute ist unser Gast Francesco Königsberger, der uns viel erzählen wird über Tschechien, über Gedenkdienst in diesem Land. Und wir hoffen auch, dass wir in dieser Sendung euch etwas näher bringen können über dieses Land nördlich der Alpen, über dieses unser Nachbarland, mit dem wir mehr gemeinsam haben, als viele von uns vielleicht denken würden. Aber jetzt am Beginn, wie immer, gibt es einmal einen Song. Heute die 8. Sendung von Radio Auslandsdienst und heute ein ganz besonderes Land, steht hier im Fokus, Tschechien, die Tschechische Republik, unser nördliches Nachbarland. Das ist so ein Teil unserer Reihe Österreichs Nachbarn, so nah und doch so fern, wo wir eben auch ein bisschen Lust machen wollen auf diese spannenden Länder, die da quasi vor unserer Haustür liegen. Und nachdem wir schon Gäste hatten, wie David Diefenthaler, der über Slowenien uns erzählt hat, oder Daniel Heim über Polen, ist heute Francesco Königsberger zu Gast, der uns etwas erzählen wird über Tschechien, über Auslandsdienst in diesem Land. Und wir sind schon gespannt, was er uns zu erzählen hat. Bevor es soweit ist, bevor er uns über seine Arbeit in der jüdischen Gemeinde in Prag erzählen wird, werfen wir mal einen Blick auf dieses Land, auf dieses nördlich gelegene Land, mit dem Österreich so gut wie einen Großteil seiner Geschichte teilt, weil natürlich Böhmen und Österreich waren lange Zeit ein Teil. Und genau über das werden wir später noch reden, aber jetzt einmal über die Besonderheiten, die Tschechien so zu bieten hat. Tschechien hat 10,5 Millionen Einwohner, das ist ein bisschen mehr wie Österreich. Und zahlen tut man in Tschechien übrigens mit den tschechischen Kronen, also Tschechien hat noch nicht den Euro. Und diese 1 Euro sind derzeit übrigens zu ca. 25 Kronen, das ist momentan der derzeitige Wechselkurs. Das Land Tschechien gibt es erst seit 1993, obwohl eben die tschechische Geschichte sehr lang ist, wie wir später noch hören werden. Vorher war auch die Slowakei dabei, die haben sich dann aber getrennt, ganz friedlich, ohne Krieg, wurde aus der Tschechoslowakei dann Tschechien und die Slowakei. Das Land selbst setzt sich zusammen aus Böhmen und aus Mähren, das heißt Böhmen heißt auf Tschechisch Tschechi, das heißt eigentlich ist Tschechien Böhmen und Mähren heißt auf Tschechisch Morava. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das ist Schlesien, da liegt ein Teil in Polen und ein Teil in Tschechien und auf Tschechisch heißt das Slezsko. Alle Aussprachefehler bitte ich zu entschuldigen. Böhmen liegt dabei im Westen des Landes, umfasst eben ungefähr den größeren Teil mit den wichtigsten Städten. Da liegt Prag, Český Budějovice, Budweis, Český Krumlov, Pilsen. Während Mähren im Osten und im Südosten des Landes liegt mit einer genialen, schönen Landschaft. Und hier ist dann eben die wichtigste Stadt Brno, auch die zweitgrößte Stadt Tschechiens mit ca. 400.000 Einwohnern. Tschechien ist trotz der langen Geschichte und der langen Verbundenheit zu Österreich für viele Österreicher ein fremdes Land oder ein Land, was sie jetzt nicht gerade ganz oben im Kopf hätten, wenn sie an ein Urlaubsland und so weiter denken würden. Obwohl das milde Klima und das ganze hügelige Land dort sich perfekt dafür eignen, dass man eigentlich auch ein bisschen zum Beispiel eine Bierproduktion machen kann. Die Tschechen sind die Weltmeister im Biertrinken und da liegt wieder eine Gemeinsamkeit zu Österreich und zwar gefolgt von Österreich auf dem zweiten Platz. Die wichtigsten Biersorten kennen wir auch alle, Staropramen, Budweiser, Pilsner Urquell. Das ist in allen ein Begriff und Böhmen eignet sich eben perfekt dafür, für diesen Hopfenanbau, was ja die wichtigste Zutat für Bier ist. Die Supermärkte in Tschechien sind voll mit Bier, das ist größer wie sonst das Weinregal in anderen Ländern. Denken wir an Apfelstrudel, an Marillenknödel, die ganzen Süßgerichte, die wir glauben, die eigentlich österreichisch sind, sind eigentlich alle ursprünglich aus Böhmen. Das heißt eigentlich auch etwas Tschechisches, Knödel zum Beispiel. Schweinsbraten kommt alles ursprünglich aus Tschechien und wurde eben durch die Monarchie ein Teil auch Österreichs. Und in Tschechien wird jedoch nicht nur gern getrunken und gegessen, sondern es gibt auch aber viele Menschen, die in Tschechien sehr interessant waren. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass irgendjemand von unseren Zuhörern weiß, dass der erste geerdete Blitzableiter von einem tschechischen Priester erfunden wurde. Oder dass der Josef Mendel, dieser mit den Mendelschen Gesetzen heute noch Generationen von Schülern unter Druck setzt mit seiner Lehre. Oder dass das Wort Roboter ein tschechisches ist. Das wurde 1920 in einem Theaterstück von einem Tschechen das erste Mal verwendet. So Roboter ist eigentlich ein tschechisches Wort. Und das Ganze hautnah miterlebt hat einer, und das ist Francesco Königsberger, und den darf ich jetzt bei uns herzlich willkommen heißen.
Hallo, servus.
Francesco, beginnen wir gleich. Eine kurze Frage zu dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, was ich erzählt habe über Tschechien. Ist der Bierkonsum wirklich so drastisch hoch?
Ja, definitiv ist der Bierkonsum drastisch hoch. Das habe ich selbst miterlebt, wie der Bierkonsum gestiegen ist. Es ist einfach, das tschechische Bier ist leichter zum Trinken als unser österreichisches. Es hat weniger Kohlensäure und lässt sich daher leichter trinken.
Bei mir war es, ich war jetzt letzte Woche in Brno, in der zweitgrößten Stadt, mit 400.000 Einwohnern, und das war immer ein städtisches Bierfest bei traumhaftem Wetter, und man muss sagen, der ganze Ort hat schon einen leicht besoffenen Eindruck gemacht. Also wirklich so am Vormittag beginnen die schon mit dem Bier trinken, so als wäre es Wasser eigentlich. Wie ging es dir das so in Tschechien?
Also der Konsum beginnt wirklich am Morgen schon. Das kann man wirklich sagen, so das eigentliche morgendliche Bier. Bei den Tschechen sehr begehrt. Ich habe eigentlich prinzipiell immer erst ab Mittag damit begonnen, weil ich am Vormittag arbeiten habe müssen. Aber zum Abend hin ist der Bierkonsum natürlich dann sehr gestiegen.
Bleiben wir gleich bei der tschechischen Küche, was ja auch gerade angesprochen wurde. Knödel, Schweinsbraten und so weiter. Hattest du auch da den Genuss, in die tschechische Küche reinzuschnuppern?
Ja, natürlich, sehr stark. Mich hat selbst verwundert, dass ich eigentlich in Tschechien abgenommen habe, obwohl ich wöchentlich sehr oft essen war. Die tschechische Küche wirklich ein Traum ist und wirklich super Lokale draußen gibt. Vor allem in den Randbereichen von Prag findest du bessere Lokale als wie in den Zentren, wo die ganzen Touristen hinkommen.
Das ist ja überall so eigentlich. Und was ist deine spezielle Spezialität? Was würdest du sagen zu unseren ganzen Hörern? Was kannst du besonders empfehlen, wenn sie in Tschechien sind? Was sollen sie unbedingt essen?
Knödelki, also die bekannten Knödel, und auch Ente ist wirklich ein Traum.
Hast Ente und du hast
Ente mit Knödelki und ein bisschen Kraut dazu.
Und ein Bier.
Genau, und ein Bier natürlich.
Zurück jetzt direkt zum Land. Gab es einen bestimmten Grund, wieso du eigentlich Tschechien ausgewählt hast und wieso genau Prag da?
Gab es eigentlich nicht bei mir. Ich wollte eigentlich früher woanders hingehen, nach Afrika. Das ist dann aus politischer Lage nicht möglich gewesen und ich habe mich dann kurzfristig eigentlich entscheiden müssen und habe mir aufgrund der Stellenbeschreibung dafür entschieden, nach Prag zu gehen, was ich aber mit heutigem Wissen nicht mehr bereuen würde und heute jederzeit wieder nach Tschechien gehen würde.
Was genau ist das Besondere an Tschechien? Was hat dir besonders gefallen an Tschechien?
Es hat eine starke Ähnlichkeit zu Österreich. Also man fühlt sich sofort zu Hause, weil es ähnlich ist wie bei uns. Und die Mentalität der Menschen dort natürlich. Und vor allem sehr stark, die jüdische Gemeinde hat mich sehr stark fasziniert dort vor Ort. Vor allem diese Zeitzeugen, mit denen ich tagtäglich gearbeitet habe.
Was war jetzt genau der auslösende Punkt? Also wir haben gehört, eben Notlösung, Prag. Und wie waren so die ersten Tage in Tschechien oder die Ankunft? War das für dich eine große Umstellung am Beginn oder war das so irgendwie, ja, jetzt bin ich da, jetzt läuft alles so dahin?
Nein, es war recht interessant. Ich war einen Monat vor Dienstantritt mit einem Vorgänger von mir vor Ort draußen. Und wir haben uns dann sozusagen meine Wohnung organisiert und alles. Und bin dann eigentlich zwei Tage vor meinem Dienstbeginn selber nochmal rausgefahren. Und habe mir so gedacht, an der tschechischen Grenze so, jetzt programmieren wir das Navi ein. Und dann hat mein Navi gesagt, es gibt keine tschechische Karte. Und eigentlich ohne eines Wissens habe ich irgendwo meine Wohnung ein bisschen außerhalb von Prag finden müssen. Und das war ein richtiges Erlebnis, einmal vor allem durch Prag durchzufahren. Der Verkehr ist wirklich ein Wahnsinn in Tschechien draußen. Man sagt zu mir immer, man soll langsam fahren, nur kein Tscheche haltet sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen da draußen.
Was war jetzt so dein erster Eindruck von Prag? Warst du vorher schon mal in Prag?
Nein, ich war vorher noch nie in Prag. Wie gesagt, das war das erste Mal. Es war einfach ein Wahnsinn. Vor allem diese vielen Türme, die Altstadt, die Ähnlichkeit, dass keine Hügel mehr sind. Ich komme doch aus Pfalzberg, wo man dann die Hügel gleich um die Ecken hat. Dort muss man ein bisschen weiter fahren, das Hügel kommen, das ist eher flach. Und einfach auch das Klima war einfach ein Trauma.
Was war, kann man sagen, das Prager Klima, wie ist das so? Was ist der Unterschied jetzt zum Graz? Mein Graz ist eigentlich ja relativ mild.
Genau.
Eigentlich.
Der Vorteil in Tschechien ist einfach, dass du immer eine gewisse Brise hast, die die Temperatur besser steuert. Das heißt, es wird nie zu heiß in der Altstadt drinnen. Aber du hast extrem viele schöne Plätze, wo du dann hingehen kannst und die wirklich sonnen kannst. Und im Winter ist es nochmal doppelt so schön, wenn in der Früh vor allem diese Nebel aus der Moldau aufsteigen und eigentlich die Altstadt sozusagen wirklich schön umhüllen.
Also eine quasi mysteriöse Stimmung. Eine genau. Romantische auch teilweise. Gehen wir mal weiter mit Tschechien. Kannst du eigentlich direkt jetzt so Tschechisch, hast du die Sprache gelernt? Ich meine, zählt das nicht zu den beliebtesten europäischen Sprachen oder zu den leichtesten?
Also ich habe gelernt, wie ich ein tschechisches Bier bestelle.
Das wie ich mein Essen bestelle. Veliko Pivo ist es so? Veliko Pivo oder wie sagt man da?
Na, Jedno Pivo.
Okay, das ist ein bisschen anders.
Genau. Also es ist ganz einfach eben in dem Sinn. Und der Vorteil war, meine Zeitzeugen oder meine Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, haben alle Deutsch geredet. Und in der Firma haben wir Englisch geredet. Das heißt, ich war nicht gezwungen, Tschechisch zu reden und habe es aus dem Grund auch leider nicht gelernt. Ich sage wirklich leider, weil es wäre wirklich interessant gewesen, eine weitere Sprache zu lernen. Und mit dem Tschechischen, oder wenn du eine von den Nachbarsprachen kannst, dann verstehst du die anderen auch.
Es gibt ja sehr viele Verbindungen zu anderen Sprachen. Ja. Und generell, was war so dein erster Eindruck jetzt generell auch von den Tschechen direkt? Wir haben gesagt, du hast schon gesagt, sie haben eine sehr lockere Mentalität auch gehabt.
Genau, das habe ich in meiner Wohnung gemerkt. Ich habe eigentlich eine rein tschechische WG gehabt, wobei ich kein Wort gesprochen habe. Und die haben mich sofort herzlich aufgenommen. Das erste war gleich mal ein Bivo auf dem Tisch, gemütlich am Küchentisch zusammengesessen und einmal diskutiert, wo ich eigentlich herkomme. Und also man wird sehr offen empfangen.
Das ist eine sehr offene Stimmung dort. Viele Österreicher und Deutsche sehen, wenn sie jetzt an Tschechien denken, eher nur das Grenzgebiet. Und das Grenzgebiet, ich weiß nicht, ob du das auch schon bemerkt hast, aber es ist so, fast jeder Reisende, der jetzt von Österreich nach Deutschland rüberfährt, sieht so die ersten Kilometer mit einem großen Abenteuerpark, dann gibt es noch gewisse Bordelle und mit den neuen Preisen und so weiter. Es macht ein bisschen ein schlechtes Bild auf Tschechien, dieser Grenzgürtel, der herumliegt. Also zum Beispiel, ich bin jetzt letztens eben auch gefahren bei Znojma über die Grenze, da hast du da die riesen Werbetafeln und so weiter und dann fährt man ein bisschen weiter rein und ist alles weg. Ist es deiner Meinung, liegt es deiner Meinung auch daran, dass die Leute sich, dass jetzt zum Beispiel tschechische Orte wie Znojmo oder Český Krumlov, also Krumau oder České Budějovice, Budweis nicht so bekannt sind wie Udine, Ljubljana oder so?
Das stimmt schon. Also es steckt sicher einige vorher schon ab an der Grenze, weiter hinein ins Land zu fahren, wo es wirklich schön wird, dann prinzipiell. Und das ist auch der Grund, wieso die wenigsten Tschechien wirklich genauer kennen oder die Orte kennen. Du hast vorher gesagt, also Prag und Brno sind die einzigen Städte, die Leute eigentlich kennen, wobei einfach Tschechien wahnsinnig wunderschöne Orte hat.
Ich war letztens, das muss man erzählen, jetzt 2012, war ich das erste Mal in Český Krumlov, in Krumau, das ist direkt oberhalb von Oberösterreich eigentlich. Und wir wollten eigentlich mit einem Freund dort, wir sind von Passau raufgefahren, wir wollten eigentlich nur einkaufen gehen dort. Nur kurz ein bisschen was einkaufen und das, die Vorstadt ist typisch tschechisch, kommunistisch, halt mit den Plattenbauten und so weiter, nicht gerade einladend. Und dann sind wir, haben überlegt, ja, wir haben so ein bisschen Zeit, ja, dann gehen wir halt ins Stadtzentrum. Und die Stadt liegt so ein bisschen in die Hügel drinnen. Dann haben wir das Auto abgestellt, es waren überall Japaner. Wir haben überlegt, was machen Japaner da in der tschechischen Pampa, in so einer Stadt, in einer Kleinstadt. Dann sind wir hineingegangen, da wirklich ganz selten, dass das passiert ist, dass wirklich umgeworfen war von der Schönheit dieser Stadt mit kleinen Häusern, dieser riesigen Burg, die oben steht auf den Gipfel. Was glaubst du, wie kann man zum Beispiel sowas besser vermarkten von tschechischer Seite aus oder was kannst du tun, der in Tschechien war, damit die Leute dorthin fahren oder damit sie die negative Einstellung über Tschechien verlieren? Was glaubst du, was könnte man da machen?
Die Werbung positiver zu machen, Tschechien mehr diese kleinen Ortschaften zu zeigen, wie schön das Land einfach ist und nicht immer nur diese touristischen Hauptzentren wie Prag und Brno zu zeigen, sondern wirklich dieses Hinterland zu zeigen und diese kleinen Ortschaften herzuzeigen, wo wirklich noch die richtige tschechische Mentalität da vor Ort ist.
Und in welchen Städten warst du jetzt? Wir haben jetzt schon erwähnt, Brno gibt es.
Also Brno natürlich, in Prag war ich, in Budějovice, dann auch in České Krumlov, ja, und in Terezín.
Und welche Stadt hat dir am besten gefallen, abgesehen von Prag? Oder kann man das nicht sagen? Oder sind sie so unterschiedlich?
Schwierig, also Prag ist schon wirklich ein Wahnsinn, aber ich würde dann eher sagen, eigentlich Budějovice.
Okay. Ja. Bevor wir weiterfahren mit diesem Interview, gibt es jetzt mal einen Song wieder. Und zwar kommt er eigentlich aus der Slowakei, aber wir wissen, Tschechisch und Slowakisch, das ist jetzt, tut sich nicht so viel vom Unterschied her. Waren ja auch lange Zeit zusammen ein Staat. Und zwar ist das jetzt ein gewisser R&B, sagen wir so, tschechisch-slowakischer R&B, das ist Mike Spirit, damit auch die Slowakei nicht zu kurz kommt. Mike Spirit mit Primetime bei Radio Auslandsdienst, heute die 8. Sendung mit Tschechien als Thema. Francesco Königsberger, mit dem haben wir jetzt schon geplaudert, ziemlich viel über Tschechien, über Leben in Tschechien, in Prag, über die tschechische Küche, tschechisches Bier und so weiter. Jetzt gehen wir zu unserem Standardblock über, den Standardblock Auslandsdienst, den es jedes Mal hier bei uns auf Live gibt. Da erfahrt ihr ein bisschen was der Auslandsdienst ist, was dieses kann, wer das machen kann und so weiter. Auslandsdienst kann man grundsätzlich immer 12 Monate machen. Das ist ein Ersatz für den Zivildienst bzw. den Wehrdienst. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, zum Bundesheer zu gehen, dann geht es doch zum Auslandsdienst. Man kann ihn auf allen Kontinenten absolvieren. Es gibt Einsatzstellen in Europa, in Asien, Afrika und in Amerika. Man kann dann je nach Interesse sich für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Das heißt, Gedenkdienst, da hat man mehr zu tun mit Opfern des Nationalsozialismus. Die arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen auf der ganzen Welt, in ganz überall. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabengebiete. Es gibt Bildungsprojekte, das heißt, man beschäftigt sich mit der Betreuung von Schulkindern. Man wirkt bei Umweltprojekten mit, man unterstützt die medizinische Betreuung vor Ort. Und zu guter Letzt gibt es noch den Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten mit, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Gibt es derzeit in China und in Japan zum Beispiel. Und man versucht generell die Menschen zu unterstützen, damit diese in Frieden leben zu können. Das Wichtigste beim Verein ist die Arbeit davor. Das heißt, dass man aktiv sich einbringt. Man kann aber ganz frei nach seinen Aktivitäten und seinen Interessen ein Referat aussuchen. Es gibt da verschiedene Referate, angefangen vom PR-Referat über das Schulreferat bis hin zum Webreferat, zum Übersetzungsreferat und so weiter. Und wir haben einen Gast heute hier, das ist der Sven Opresnik, der ist derzeit auch ein Kandidat. Und du kannst uns gleich erzählen, für wo bist du ein Kandidat?
Guten Abend, mein Name ist Sven Opresnik und ich bin Auslandsdienstkandidat für den Jahrgang 2016. Und ich habe vor, dass ich einen aufgeteilten Auslandsdienst mache, also 6 Monate in 2 verschiedenen Städten und sogar vielleicht auch auf 2 Kontinenten, also 6 Monate zuerst in Istanbul und 6 Monate danach noch in Sarajevo.
Sehr cool. Und wo arbeitest du derzeit mit, in welchem Referat?
Derzeit arbeite ich im Übersetzerreferat und ich übersetze hauptsächlich im Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, da das meine Familiensprache ist. Und wenn sich noch was ergibt, werde ich auch Englisch auch etwas machen, weil Englisch ist einfach viel mehr Arbeit und da gibt es einfach viel mehr zu tun.
Und generell, wie siehst du diese Vorbereitungsphase, in der du derzeit steckst? Freust du dich schon auf den Auslandsdienst?
Ja, die Vorbereitung, die sehe ich als den wichtigsten Punkt überhaupt, oder den zweitwichtigsten. Der wichtigste ist natürlich der Auslandsdienst, aber die Vorbereitung ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel das Erlernen der Sprache oder das Erlernen der Kultur, einfach sich mit der Kultur auseinanderzusetzen, um sich nicht im jeweiligen Einsatzland zu blamieren oder Leute unnötigerweise zu beleidigen, ohne dass man es wusste.
Was du von dieser Sendung jetzt erhaltest, darüber erhalten wir uns dann noch am Ende kurz. Danke einmal, Sven, für deine Worte.
Alles klar, sehr gerne.
Und jetzt wieder zurück zu Francesco, unser heutiger Interviewpartner. Wie hast du eigentlich jetzt diese Vorbereitungszeit erlebt?
Es war damals sehr interessant bei mir. Es hat Auslandsdienst noch nicht so groß gegeben, wie es jetzt schon gibt. Ich war knapp 4 Jahre in der Vorbereitungszeit. Habe ganz klar angefangen in der Steiermark als sogenannter Tutor, das heißt, ich habe die Neuinteressenten eingeschult und habe mich dann eigentlich in diesen 4 Jahren ganz langsam hochgearbeitet zum Tutorenreferenten, habe dann eine kurze Zeit die Steiermark geleitet und man wird sozusagen als Tutorenreferent zur linken Hand des Chefs, kann man so schön sagen. Das heißt, man entscheidet mit, wer kommt in den Verein und wer muss sich besser vorbereiten. Also es ist recht eine spannende Phase, man kann es ja wirklich verwirklichen in diesen Bereichen. Ich war genauso im Webbereich dann tätig, das habe ich dann auch im Ausland gemacht, wo ich die Homepages programmiert habe und diese Dinge.
Ich habe jetzt also vorher noch vergessen, zu unserem Standardblock Auslandsdienst zu erwähnen, dass es natürlich jetzt auch Mittwochskonferenzen gibt, schon seit 2-3 Jahren. Diese finden alle 2 Wochen jetzt statt, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Online, da kommen immer bekannte Gäste, die über irgendwas reden, also über ein bestimmtes Thema, was eben Gedenkdienst, Sozialdienst, Friedensdienst betrifft. Und da, Francesco, noch an dich die Frage, gab es das damals schon bei dir? Oder wie waren diese,
gab es die damals schon? In meinem ersten Jahr hat es noch nicht gegeben, dann haben wir langsam damit gestartet, mit diesen Mittwochskonferenzen. Wir hatten es noch wöchentlich. Und der Vorteil aber daran ist, man lernt wirklich unterschiedlichste Menschen kennen, die in verschiedenen Positionen sind, verschiedene Erlebnisse haben und kann mit ihnen wirklich hautnah diskutieren. Die beantworten alle Fragen, die man hat und das ist einfach, zeigt ein bisschen Interesse daran an den Gedenkdienst- oder Sozialdienstbereichen.
Es gibt dann übrigens noch des weiteren Landesreferatstreffen, also das sind Treffen, die dienen eben dazu, dass man sich ein bisschen kennenlernt auch und diese finden eben in der jeweiligen Landeshauptstadt statt. Wie hast du diese immer erlebt, diese Landesreferatstreffen, die einmal im Monat stattfinden?
Durch das, dass ich sie ja zeitlang selber organisiert habe auch, wo ich noch für die Steiermark zuständig war. Und als Tutor macht man vorher immer das Neuinteressententreffen, was man organisieren muss. Das ist relativ spannend. Man lernt da immer neue Jugendliche kennen und führt sie sozusagen ein in die Geschichte des Auslandsdienstes, in das Leben des Auslandsdienstes. Es ist zwar mit der Zeit ab und zu anstrengend, sich monatlich zu treffen, aber das ist die einzige Möglichkeit für den Auslandsdienst, sich auszutauschen in der Steiermark und dann natürlich mit den Mittwochskonferenzen in ganz Österreich sich auszutauschen.
Wie findest du jetzt rückblickend deine Vorbereitungszeit? Hast du da viel für dein Leben mitgenommen? Also jetzt auch zusätzlich zum Gedenkdienst, nur von rein jetzt die Zeit davor. Hast du da irgendwas?
Ich habe eigentlich wirklich viel mitgenommen. Alleinig so diesen Einführungsprozess, auch vom Programmieren her. Das habe ich vorher eigentlich gar nicht kennen, das habe ich dann erst gelernt im Prinzip. Und man lernt vorher sehr viel, aber der Auslandsdienst ist dann prägender als wie die Phase davor. Und es kommt immer darauf an, wie viel man sich einbringen will. Und wenn man wirklich sagt, man will die Zeit nutzen für den Verein und sie mehr betätigen, dann kann man wirklich viel lernen.
Du hast auch in der Vorbereitungszeit dieses Projekt Radio Auslandsdienst schon bereits aufgebaut gehabt. Genau. Kannst du uns da kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du auf die Idee gekommen bist?
Ein Kollege von mir, der Adrian Keins und ich, haben uns damals gedacht, wir müssten irgendwas machen, um mehr Werbung für den Verein zu machen. Und sind dann damals auf das Radio Helsinki gestoßen auch und haben uns mit vier anderen Kollegen zusammengeredet, haben diesen Kurs gemacht zum Radio machen und haben dann gesagt, jetzt probieren wir es einmal. Wir sind zwar dann, sagen wir mal, vom Verein nicht von Anfang an akzeptiert worden, das Projekt, aber da wir das dann über ein Jahr lang produziert haben, einmal im Monat, genauso wie ihr es jetzt macht, die Sendungen, hat es immer mehr Anklang gefunden und hat wirklich super funktioniert. Und das ist eigentlich eine wahnsinnige Erfahrung, wenn man selber schon mal Radio gemacht hat. Man versteht dann ab und zu gewisse Hopperlas, wenn man es im Radio hört, weil dann die selber natürlich passieren. Wir haben damals zwar alles aufgezeichnet und dann abgespielt nur mehr, nicht so wie ihr, dass wir Live-Sendungen machen, was natürlich live einen anderen Nervenkitzel hat, als wie man alles vorproduziert.
Live ist live, sozusagen. Gehen wir noch, du warst Auslandsdiener des Jahres. Was heißt das? Was ist diese Auszeichnung? Und wieso bist du zu dieser Ehre gekommen, dass du Auslandsdiener des Jahres warst?
Es gibt diese Möglichkeit, Auslandsdiener des Jahres zu werden. Das hat der Andreas Meislinger damals eingeführt, wo er gesagt hat, er möchte einen Auslandsdiener pro Jahrgang damit ehren, dass er sagt, der hat sich einfach besonders hervorgehoben, sei es durch seine Vorbereitung, sei es durch den Auslandsdienst. Und es gibt dann natürlich selber nochmal so ein Gefühl, okay, man hat wirklich was erreicht, es hat wirklich was gebracht. Und ich habe mit einigen Vorkollegen geredet, die Auszeichnung auch schon haben, und die haben gesagt, es wird da sehr oft hinterfragt, wenn man das dann angibt in seinem Lebenslauf, dass man Auslandsdiener des Jahres war, dass das ja oft nachgefragt wird, was das auch heißt und ob das eine Rolle spielt im Prinzip, ja. Und ich kann auch jedem sagen, es ist wirklich die Mühe wert, sich zu machen, dass man sich vorher wirklich engagiert dafür, dass man vielleicht dafür nominiert wird und dann auch eventuell sogar das Zertifikat kriegt.
Jetzt geht wieder zurück zu Tschechien, zu unserem Thema heute. Folgt jetzt ein Überblick, muss ich sagen, über die kurze und über die sehr, sehr lange tschechische Geschichte. Diese Geschichte, die bereits älter, Tschechien ist älter wie Österreich. Und damit sind wir schon weit richtig drinnen, tief in der tschechischen Geschichte. Das Großmährische Reich, das war im Frühmittelalter so etwas wie heute die EU, ein riesengroßes Gebiet. Dass da, wo heute Tschechien sich befindet, schon in der Zeit, wo Österreich noch nicht erwähnt wurde, Österreich gibt es ja erst seit ca. 1000 herum, ein sehr, sehr großes und wichtiges Reich war. Böhmen, so hieß ja der Teil, wir wissen, zwei Teile in Tschechien, war damals so verdammt wichtig und Prag, die goldene Stadt, das war sowas wie das Zentrum Europas, da war die Regierung und so weiter, aus dieser Zeit stammen auch viele Gebäude, die Prag heute noch zu einer sehr, sehr sehenswerten Stadt machen. Dann kam Böhmen unter die Habsburger Herrschaft und diese Zeit, die eigentlich relativ lang bis 1918 gedauert hat, das war diese Zeit, in der natürlich auch die Geschichte, eigentlich die Geschichte Böhmens, identisch ist mit jener Österreichs. Und deswegen kann man das, was typisch böhmisch oder typisch tschechisch ist, eigentlich auch sagen, es ist oft typisch österreichisch, weil es ist eigentlich ein und dieselbe Geschichte. Im 20. Jahrhundert erlebte die Tschechoslowakei eine sehr wechselhafte Geschichte. Sie wurde zuerst demokratisch nach 1918 als die Tschechoslowakei, das heißt Tschechien und die Slowakei. Und unter der NS-Zeit wurde dann zuerst das Sudetenland von Tschechien abgetrennt durch Deutschland. Und dann wurde das Protektorat Böhmen und Mähren eingerichtet. Das war so quasi Rest Tschechien. Und in diesem Teil wurden dann, gab es dann sehr starke Judenverfolgungen, aber auch Verfolgungen an der tschechischen Bevölkerung selbst. Man denkt da nur zum Beispiel an Lidice, das ist ein Ort in der Nähe von Prag, wo auch heute noch ein ganzes Dorf von den Nazis niedergemäht wurde, weil angeblich von dort der Mörder eines hochrangigen Nazi-Offiziers stammen sollte. Doch die Tschechen, die wehrten sich dagegen und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie von der Roten Armee, so wie alle Staaten in Mitteleuropa, befreit. Und dann glaubte man in Tschechien aber, dass man einen neuen demokratischen Neubeginn wagen kann. Leider ging es dann ganz anders, denn die kommunistische Partei, in die viele Tschechen am Anfang die Hoffnung gesetzt hatten, dass sie die Demokratie bringt, hat sich leider anders herausgestellt. 1948 kam es zu einem großen Putsch der kommunistischen Regierung und Tschechien wurde eine realsozialistische Diktatur. Die blieb es auch bis 1989, aber die Tschechen ließen sich nicht so leicht unterkriegen, versuchten auch bereits 1968 einen Umsturz. Da möchte ich erwähnen, Alexander Dubček, der machte das Unmögliche möglich, er wollte es zumindest. Er wollte einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz schaffen, das heißt, er wollte Demokratie und den Kommunismus bzw. Demokratie und Sozialismus miteinander verbinden. Das hat den Russen nicht so gefallen und das Land erlebte, obwohl es in dieser Zeit, der als Prager Frühling bezeichnet wird, einen unglaublichen Aufschwung erlebt hatte, wurde das dann ziemlich brutal im August des Jahres 1968 beendet. Der Prager Frühling war leider so schnell vorbei, wie er begonnen hatte. Und die Tschechen resignierten danach ein bisschen bis 1989. In der Zeit der großen Wende in Osteuropa ging es dann auch in Tschechien los. Mit der Samtenen Revolution wurde das kommunistische Regime weggefegt. Und der frühere Staatsfeind Nummer 1, ich finde das zum Beispiel wirklich eines sehr, sehr interessantes Teil der tschechischen Geschichte. Der ehemalige Staatsfeind Nummer 1, der Václav Havel, wurde der erste Präsident. Und der Alexander Dubček, jener, der probiert hatte, damals 1968 einen eigenen Weg einzuschlagen, der wurde dann Parlamentspräsident. Das heißt, man muss oft ein bisschen warten, bis die Freiheit sich durchsetzt. Und dazu passt auch der Wahlspruch Tschechiens. Also jedes Land hat einen Wahlspruch. Österreich hat keinen Wahlspruch, wieso immer. Aber viele Länder haben so einen Wahlspruch, der sagt so etwas, was das Land repräsentiert. Und der ist auf Tschechisch Pravda Vítězí. Das heißt, die Wahrheit siegt. Und das ist auch sehr treffend dafür, dass die Tschechen sich dann im 20. Jahrhundert letztendlich ihre Eigenständigkeit erkämpft hatten und nach so langer Zeit eigentlich sowjetischer Unterdrückung dann mehr oder weniger sich ihre Freiheit wieder gewonnen haben. So, nach den langen Erklärungen zur tschechischen Geschichte möchte ich das jetzt gerne Francesco weitergeben. Tschechische Geschichte, hast du da irgendwas gelernt in dem einem Jahr?
Man schnuppert etwas in die Geschichte hinein, vor allem wenn man mit den vielen Zeitzeugen spricht, die ja die verschiedensten Phasen Tschechiens miterlebt haben. Was bei der jüdischen Bevölkerung aber sehr stark noch vorhanden ist, ist, wie du vorher gesagt hast, diese kommunistische Einstellung. Also die weiterhin noch immer sagen, der Kommunismus war noch das Beste für Tschechien. Das findet man vor allem in der jüdischen Gemeinde einfach sehr stark wieder. Es wird natürlich auch sehr oft über die Sudetendeutschen gesprochen, dass diese genauso vertrieben worden sind, wobei das einfach aber bei der jüdischen Bevölkerung nicht so wichtig ist, wie die eigene Vertreibung damals stattgefunden hat.
Das heißt, die Vertreibung von den Tschechen den und den Juden natürlich auch. Ja.
Genau.
Generell hast du die tschechische Geschichte der Habsburger, also die Geschichte im 15., 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, sieht man die noch? Nicht nur in der Architektur, sondern auch sonst. Meine, wir haben schon gesagt, das Essen, aber wo deiner Meinung sieht man das noch?
Am stärksten in der Architektur, das ist einfach so, vor allem in Prag drinnen, sieht man es am stärksten an den verschiedenen Palais, sieht man es sehr stark. Was ja, glaube ich, aus der damaligen Zeit sehr gut erhalten hat, ist das Theater und die Oper in Tschechien sehr stark vorhanden ist noch. Also Leute wirklich eher dorthin gehen als wie ins Kino, auch die Jüngeren witzigerweise. Aber sonst in den Gesprächen oder so wird eigentlich relativ wenig über die Habsburger noch diskutiert.
Und ist in Tschechien, ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, eben über dieses Thema 1968, 2000, das war jetzt vor kurzem auch ein Jubiläum zum Prager Frühling. Hast du das mitgekriegt, dass das ein Thema ist? Oder in dem Artikel ist eben gestanden, dass es der Prager Frühling so wichtiger jetzt eigentlich ist für Tschechien, weil ja das ein Versuch war, ein diktatorisches System demokratisch zu machen. Hast du mitgekriegt, dass da ein großer in der Gesellschaft viel darüber geredet wird, über dieses Thema?
Wird eigentlich relativ wenig darüber geredet. Das ist also mir ist es nicht so aufgefallen. Ich muss auch sagen, ich habe eher mehr mit der jüdischen Bevölkerung gearbeitet und eigentlich so mit wirklich Tschechen nicht so die Diskussionen geführt, auch sprachlich nicht möglich gewesen. Und durch das ist das Thema bei mir nie so wirklich aufgekommen. Man hat es immer wieder gehört im Prager Frühling, dass es den gibt. Man hat bei diesen Sightseeing-Tours immer wieder ist angesprochen worden und gehört, aber wirklich damit beschäftigt oder mehr darüber gehört habe ich nicht.
Gehen wir jetzt zu deiner Arbeit, und zwar der in der jüdischen Gemeinde. Du hast zu mir vor der Sendung gesagt, dass deine Stelle, obwohl wir jetzt heute eigentlich eine Gedenkdienststelle haben in Prag, obwohl die gar nicht so eine typische Gedenkdienststelle ist. Was hat das damit auf sich?
Genau. Ich sage immer, es ist eine perfekte Mischung aus Gedenk- und Sozialdienst, diese Stelle. Man arbeitet zwar an der jüdischen Gemeinde im Sozialamt, aber man ist prinzipiell immer mit den alten Menschen, mit den Zeitzeugen unterwegs. Das heißt, man braucht eine gewisse soziale Aderform da draußen, weil man wirklich, man geht ins Hagebor, das ist das sogenannte Pflegeheim in Tschechien draußen in Prag halt, und beschäftigt sich dort mit den Menschen drinnen, man macht Ausflüge mit ihnen. Es ist an der jüdischen Gemeinde, man nimmt am Essen teil, lernt dort einige Leute kennen, die man dann daheim besucht wieder, die einfach eine gewisse Unterstützung brauchen. Also ich habe viele Leute gehabt, mit denen ich ins Krankenhaus gefahren bin, dabei bin bei gewissen Terminen. Und wir haben auch viele Ausflüge für Gemeindemitglieder organisiert, auch für Kinder organisiert. Also da ist eher mehr sozialer Part.
Und kannst du uns kurz erzählen, die jüdische Gemeinde in Prag? Du weißt, wie groß ist sie circa?
Die Zahlen der jüdischen Gemeinde habe ich nicht mehr im Kopf.
Aber ist sie sehr präsent im Alltag?
Man merkt sie eigentlich relativ wenig, weil das Gebiet der jüdischen Gemeinde in Tschechien relativ klein ist. Man hat sie zwar bei jeder Sightseeing-Tour dabei, wo man den jüdischen Friedhof sieht.
Die drei Synagogen, glaube ich.
Die drei Synagogen, genau. Und das sieht man schon. Man merkt es auch anhand der Security, wenn man im jüdischen Viertel ist. Also da sind wirklich überall an jeder Ecke steht jemand. Und in die jüdische Gemeinde kommst du sowieso nur mit Ausweis rein. Ohne hast du gar keine Möglichkeit. Und man merkt vor allem dort, dass sie noch Angst haben. Das merkt man sehr stark. In Prag ist die Gemeinde aber relativ klein. Ja. Einfach damals durch die Nazi-Zeit ist die Zahl der Prager Juden relativ dezimiert worden. Und es sind relativ wenige wieder zurückgekommen nach Prag.
Das heißt, die jüdische Gemeinde ist eigentlich eine relativ kleine
dort. Ist eine relativ kleine Gemeinde, ja.
Bevor wir mit Francesco weiter plaudern, gibt es jetzt mal wieder einen Song hier bei Radio Auslandsdienst. Unser heutiger Gast ist Francesco Königsberger und ich habe jetzt eine Korrektur gekriegt über WhatsApp und zwar vom Felix Giner, der hat mir mitgeteilt, dass Österreich schon einen Spruch hat. Ich habe gerade vorher gesagt, dass Österreich keinen Wahlspruch hat. Der österreichische Wahlspruch ist der bekannte Spruch Bella Garant Ali, du Felix Austria Nube. Das heißt, alle anderen führen Kriege und du glückliches Österreich heiratest, anscheinend der Wahlspruch Österreichs, das passt doch natürlich zu der Habsburger Geschichte, über die wir heute auch schon geredet haben. Wir haben mit Francesco schon gesprochen über Tschechien, über die tschechische Kultur, über das Leben in Tschechien und jetzt sind wir gerade dabei, über die Arbeit zu sprechen. Und da würde mich besonders jetzt noch interessieren, du hast gesagt, das ist besonders ein spezieller Gedenkdienst mit sozialem Charakter. Was waren so deine, du hast schon ein bisschen angesprochen, kannst du mal zusammenfassen, deine Hauptaufgaben, die Arbeit umfasst haben? Wie sah ein typischer Arbeitstag aus?
Der typische Arbeitsauftrag hat angefangen so circa zwischen 9 und 10 Uhr, also relativ spät zum Glück auch oft. Und man hat am Anfang einfach das Essen ausgeliefert. Wir haben auch einen Essenszustelldienst gehabt bei der jüdischen Gemeinde und die Zivildiener waren immer dafür für diesen Kurzstrecken. Das heißt, wir sind mit den BIMs, haben wir meistens 3-4 Essen ausgeliefert in der Innenstadt und dann hat es immer nur 4 Damen gegeben, die dann die Essen mit dem Taxi an die weiteren Leute ausgeführt haben. Das war so immer die Hauptaufgabe am Vormittag. Dann ist man meistens zurück und dann hat man mal gemütlich gegessen, selbst in der jüdischen Gemeinde. Und dann war es prinzipiell frei, sich auszusuchen, was man macht. Und ich bin einfach sehr gerne im Hagebor gewesen, im Pflegeheim, wo ich mich mit den Leuten da beschäftigt habe, dass ich geschaut habe, dass die ein bisschen rauskommen auch wieder. Und man bekommt dann auch immer wieder von der Gemeinde spezielle Aufträge, wo Kunden anrufen, sagen, sie brauchen für irgendwas irgendjemanden, sei es jetzt für einen Einkauf oder weil was kaputt worden ist, wo sie sich selber nicht zurechtsehen und dann kommen wir oft hin und schauen uns das Ganze an. Und im Laufe der Zeit baut man sich dann so einen Kundenstamm auf von 20, 30 Kunden, den man regelmäßig besucht, mit denen man regelmäßig Kontakt hat und wo man dann auch eine gewisse Beziehung aufbaut.
Und da hattest du mit Zeitzeugen zu tun, also die NS-Zeit noch erlebt hatten?
Also es waren bis auf 2 von meinen Kunden waren alles Zeitzeugen. die mindestens ein Konzentrationslager waren, was natürlich von der Geschichte her immer interessant war. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man hinkommt, man kann nicht als erstes fragen, okay, wie war es jetzt im KZ, sondern man muss sich langsam mit dem Thema anarbeiten und sie erzählen dann von selbst und dann kann es dir schon mal passieren, dass du eigentlich ganz unerwartet beim gemütlichen Café sitzt und die Dame dir gegenüber auf einmal eine Geschichte aus dem KZ erzählt, wo du nicht mehr weißt, was du eigentlich drauf sagen sollst, so geschockt bist du über die Story, aber du lernst aus diesen Geschichten für dein eigenes Leben. Und was mich immer so fasziniert hat, die haben wirklich sehr viel mitgemacht und haben aber so positive Lebenseinstellung, jetzt noch im Alter. Und wenn ich da auf unsere österreichischen älteren Generationen denke, die sehr viel nörgeln, das merkt man dort überhaupt nicht. Also die sind mit allem zufrieden und positiv und das hat mich sehr fasziniert.
Kannst du da an eine bestimmte Geschichte erinnern?
Ja, da gibt es mehrere Geschichten eigentlich.
Aber vielleicht die, die am prägendsten war.
Die am prägendsten war, das ist wirklich eine harte Geschichte. Da habe ich wirklich lang gebraucht, um diese zu verarbeiten. Das war eben die Dame, die mir das beim Café erzählt hat. Sie ist damals als Schwangere ins KZ gekommen und war aber noch am Anfang der Schwangerschaft. Und sie haben damals müssen ein riesiges Loch ausheben dort. Und die Männer dahinter sind immer mit dem Gewehr und mit Hunde gestanden. Und in dieses Loch sind dann ihre Eltern eingeschmissen worden und verbrennt worden dort. Und sie hat während des Grabens gemerkt, dass sie blutet und hat gemerkt, dass sie das Kind verliert und hat selber ein kleines Loch gebuddelt, hat das Kind hineingeworfen und zugebuddelt. Und das ist schon eine Geschichte, wo man dann sagt, okay, das ist wirklich hart am Limit, wo man sagt, das geht eigentlich gar nicht mehr. Wenn du zuerst deine eigenen Eltern eigentlich das Grab schaufelst und dann auch noch für dein ungeborenes Kind, das ist ein Wahnsinn.
Das ist wirklich eine harte Geschichte. Und das hat die wirklich dir dann
ja,
beim Café erzählt.
Beim Café erzählt, ich habe dann nicht gewusst, was ich drauf sagen soll eigentlich.
Ja, das ist schwer, ja.
Weil man wirklich richtig unter einem Schock steht im Prinzip. Und sie hat dann aber ein Positives wieder erzählt, dass sie dann eigentlich ihren Freund, den sie vor dem KZ gehabt hat, dann zufällig wieder getroffen hat, auf diesen Büros, wo sie die Leute melden haben können, wie sie wieder zurückgekommen sind. Und sie waren zufällig zur selben Zeit in demselben Büro dort und sind sie immer weggelaufen wieder, ja. Und das ist dann natürlich wieder das Schöne dabei, die schöne Story, und haben dann auch das Leben gemeinsam noch gelebt.
Okay, also wirklich eine sehr interessante Geschichte, eine sehr heftige. Ja, generell, hast du die Möglichkeit, einen tiefen Einblick auch in die jüdische Gemeinde zu behalten? Das heißt, am jüdischen Leben auch teilzunehmen? Feste?
Ja. Also sehr stark, vor allem mit den Feiertagen. Die Juden haben ja genauso Feiertagen wie wir bei den Christen haben, nur feiern diese die Feiertage besser als wir. Also da gibt es vor allem Pessach, nennt sich der eine Feiertag. Da wird wirklich von in der Früh bis am Abend gefeiert und am nächsten Tag sitzen alle in der Synagoge und beten nur. Also, das ist echt faszinierend. Und meine Chefin vor Ort damals und ich haben gemeinsam für 5 alleinstehende Zeitzeugen einen Urlaub organisiert ins Umland von Tschechien, also von Prag. Und dort haben wir wirklich das jüdische Leben zelebriert. Da haben wir auch einen wirklichen Sabbat zelebriert, wo du keinen Strom verwendest. Das heißt, du musst am Vortag ein bisschen was vorkochen. Du darfst dann kein Licht machen. Und ich war dann total überfordert eigentlich, weil ich mit der Gesellschaft heute total elektronisiert bin. Der Handy-Akku war leer. Der Laptop ist nicht gegangen, ohne Strom, die elektrische Zahnbürste ist nicht gegangen. Also du warst voll überfordert und damit, wenn du gar keinen Strom hast. Und da merkst du aber das Leben wieder. Und du darfst nur 1000 Schritte machen am Sabbat. Das ist nochmal immer der Weg zur Synagoge und wieder heim. Mhm. Man kriegt das Leben schon sehr stark mit.
Das erinnert mich an, ich war dieses Jahr in Israel, das zweite Mal. Und da war ich auch am Schabbat dort. Und da fährt dort kein Bus, Taxis kosten das Doppelte. Ja, da lernt man wirklich wieder. Einmal, es ist dann teilweise wirklich arg, weil man gar nichts tun kann. Also es wird dann wirklich so verordnet, dass man ruhig sein muss, ja, sozusagen. Würdest du jemanden, der heute sich überlegt, mit dieser Stelle, würdest du ihn diese Stelle empfehlen? Wenn jemand sich überlegt, ich könnte nach Tschechien gehen, das Land interessiert mich, würdest du ihn diese Stelle empfehlen?
Ich würde die Stelle jederzeit empfehlen, nur würde ich sie empfehlen, wenn derjenige mit alten Menschen umgehen kann. Es wird zwar die Zahl der Zeitzeugen immer weniger, aber es sind trotzdem, beschäftigst du dich dort mit 80% mit den älteren Menschen und du musst mit denen umgehen können. Es ist nicht wie im Museum, wo du deine Texte lernst, deine Führungen machst und diese Dinge, sondern es ist wirklich das Leben pur und das musst du können und mögen. Dann würde ich es jedem empfehlen.
Also es ist eigentlich der mit, man braucht eine soziale Komponente, genau, sozusagen,
so ist es,
damit man das machen kann. Gut, jetzt eine kurze Frage an unseren Gast wieder, wir haben vorhin schon angekündigt, an den Sven, der heute diese Sendung intensiv jetzt verfolgt hat. Kannst du uns kurz sagen, wie ist dein Feedback zur Sendung jetzt? Was würdest du jetzt nach Tschechien fahren, nachdem du die Sendung gehört hast?
Ja, auf jeden Fall hat es mich schon ein bisschen motiviert, aber aufgrund der bisherigen Vorbereitung, wie ich mich bisher auch hineingesteigert habe, wäre das jetzt auch nicht die Option, weil ich würde Tschechisch auch gerne lernen, aber zuerst steht einmal Türkisch auf dem Programm, auf jeden Fall.
Aber würdest du nach Tschechien auf Urlaub fahren?
Das auf jeden Fall. Ich war bisher leider nur in Prag, aber das hat mich richtig geflasht. Ich glaube, das war circa eine Woche. Und wir haben da jetzt nicht, da war ich mit meiner Familie unterwegs und wir waren jetzt nicht nur in den typischen Touristenvierteln unterwegs, sondern wir sind dann auch abseits dieser Szene etwas durch die Stadt gegangen.
Und hast du auch die jüdische Gemeinde miterlebt in Tschechien? Von der wir ja schon so viel, gehört haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ein oder zweimal durchgegangen, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich da noch nicht wirklich viel Interesse, muss ich sagen. Das ist auch schon länger her, das ist sicher schon 6, 7 Jahre her.
Das ist schon okay. Und Sven, was würdest du so sagen zu unserer Sendung bisher? Kurzes Feedback.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es eine hervorragende Sendung ist, dass man einfach einmal einen Alumnus im Live, also fast doppelt live hören kann, nämlich ich kann ihn dann auch noch in einem Podcast hören und ich würde auf jeden Fall dazu aufrufen, auch wenn das vielleicht nicht möglich ist, dass das noch viel mehr Leute anhören sollten, weil da wirklich sehr viel Wissen weitergebracht wird.
Ja, das hoffen wir auch. Also es gibt uns jetzt, wie gesagt, auf Facebook, eine Facebook-Seite von Radio Auslandsdienst. Es gibt im Internet eine Möglichkeit, radio.auslandsdienst.at, da werden alle bisherigen Sendungen sind als Podcast verfügbar. Auch diese Sendung wird dann demnächst online gestellt werden. Und ja, mir bleibt jetzt eigentlich noch ein bisschen mit Francesco kurz zu reden. Und zwar, was ist dein Feedback vom Auslandsdienst, also von allen Vorbereitungen und das Jahr? Was hast du für dein Leben mitgenommen von diesem Jahr?
Man nimmt sehr viel für das Leben mit. Also man kommt nach dem Auslandsdienst anders zurück, als man weggegangen ist, das definitiv. Man lernt fürs Leben, alleinig die Erfahrungen, alleinig in einem fremden Land zu sein, dort neue Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln. Man reift, in diesem Jahr reift man sehr stark. Ja. Ich würde es ja jedem empfehlen, nicht zu früh in den Ausland zu gehen, so frisch von der Matura weg, sondern eher vielleicht dann noch zu studieren anzufangen oder eine Lehre anzubeginnen, so wie es bei mir war, und dann erst in den Auslandsdienst zu gehen, weil man einfach sich dann besser zurechtfindet draußen in der Welt.
Das heißt, du eher jemand noch vorher sollte immer noch studieren oder so machen, genau, und dann erst in Auslandsdienst.
Genau, so wie, okay, ich vorher die Ausbildung fertig gemacht habe, dann 2 Jahre sogar schon gearbeitet. Oder so wie bei dir, dass du vorher studierst jetzt bis zum Bachelor, ist von Vorteil, wenn man jetzt dann schon 20, 22 vielleicht ist und dann erst ins Ausland geht, als wie mit den jungen 18 Jahren. Mhm. Aber man lernt fürs Leben.
Das heißt, es war für dich eine vollkommen positive Erfahrung.
Genau, ja.
Und generell, was würdest du sagen von Tschechien, das Land selber, würdest du das jetzt dann Leuten empfehlen? Das ist ein abschließender Satz noch.
Ich empfehle es jedem von meinen Leuten. Ich war mittlerweile schon 6 Mal mit Freunden von mir draußen. Ich mache immer den Touristenführer, natürlich durch Prag, weil ich mich sehr gut auskenne dort und natürlich die Lokale alle kennen, wo man hingehen
das
muss.
Das ist wichtig.
Ja. Und ich fahre eigentlich mittlerweile noch immer einmal im Jahr, wenn es geht, hin oder sonst alle 2 Jahre.
Mhm. Wann warst du das letzte Mal in Tschechien?
Letztes Jahr im Herbst.
Und wo war das?
War auch wieder in Prag. Also ich fahre hauptsächlich nach Prag dann, weil es einfach dort mehr zum Anschauen gibt und mehr zum Erleben gibt.
Das stimmt. Ich meine, es war zum Beispiel jetzt Pilsen, war letztes Jahr, glaube ich, Kulturhauptstadt. Warst du da schon mal eigentlich in Pilsen?
Pilsen, da durchgefahren.
Okay. Ich war, eigentlich auch eine schöne Stadt, aber es ist halt, wenn man von Prag kommt, also ein bisschen klein.
Ja, das stimmt. Ja.
Es ist das so, Prag ist halt wirklich die goldene Stadt, das kann man schon wirklich so sagen. Gut, das war eine Sendung heute, die 8. Sendung von Radio Auslandsdienst. Damit geht auch die erste Staffel sozusagen zu Ende, 2014, 2015. Wir haben so viele verschiedene Gäste gehabt. Ich denke dann nur zum Beispiel an Julian Sommerauer, Italien oder den Beginn, Felix China mit Indien. Danach ging es weiter, dann hatten wir China und Frankreich mit Andreas Wintersberger. Dann ging es weiter über zu Guatemala mit Stefan Holuba. Dann hatten wir Daniel Heim hier über Polen, David Diefenthaler, Slowenien. Das heißt, wir hatten kunterbunt über die ganze Welt eigentlich schon Erfahrungen von Auslandsdienern eingefangen und das wollen wir auch in Zukunft weiterführen. Aber wir gehen jetzt dann demnächst in die Sommerpause. Im Juli und im August gibt es eine Best-of-Sendung, wobei wir im Juli eine Sendung geplant haben, die Gedenkdienst in Mitteleuropa heißt, wo wir die Best-ofs von den Interviews von Slowenien, David Diefenthaler, von Polen, Daniel Heim und von der heutigen Sendung, Francesco Königsberger, Tschechien, nochmal zusammenfassen und dazu auch ein Interview haben, ein exklusives Interview mit dem Universitätsprofessor Stefan Kahner, der auf der Uni Graz unterrichtet, lehrt und gleichzeitig natürlich auch forscht. Er hat auch sehr viele interessante Bücher verfasst. Ich kann nur so empfehlen, Halt, die Verschlussakten des Eisernen Vorhangs zwischen Tschechien und Österreich in der Zeit von 1945 bis 1989. Das ist ein sehr interessantes Buch. Oder er beschäftigt sich auch sehr stark mit der Geschichte der Steiermark im Zweiten Weltkrieg und danach. Und über das alles werden wir mit ihm in der nächsten Sendung reden. Im August gibt es dann eine Sondersendung, quasi ein Best-of, das Beste, was so war in diesem Jahr. Und im September starten wir mit frischen Gästen und mit frischer Kraft wieder in das neue Saison, mit der Saison 2015-2016. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch Musik aus Brno, aus Mähren. Und zwar ist das Digital Fever. Das ist ein mährisches DJ-Projekt, was man sagen kann. Die haben The Hey Girl und das ist jetzt unser letzter Song, nicht auf Tschechisch, sondern auf Englisch, aber eben aus Mähren. Ich bedanke mich, wir sehen uns dann wieder im September und wir hören uns dann wieder im September. Das war Radio Auslandsdienst heute und noch einen schönen Tag.